freue mich nun begrüßen zu können Herrn Dr. Andreas Grünwald, der dankenswerterweise kurzfristig eingesprungen ist, weil Herr Professor Marenholz aus persönlichen Gründen leider absagen musste. Aber auch Herr Dr. Grünwald ist vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen nicht nur als Rechtsanwalt bei Hogen, Hartzen und Raue bekannt, sondern auch als Mitautor von Gutachten, unter anderem auch zu Frequenzfragen. Herr Dr. Grünwald, wir sind auf Ihre Ausführungen gespannt.
Dankeschön. Danke, Herr Schölgens, meine Damen und Herren. Guten Morgen. Das Thema ist die Neuordnung von Hörfunkfrequenzen und ich möchte mich in dem Zusammenhang mit einigen, nachdem wir gerade politische und medienpolitische Ausführungen gehört haben, mit einigen Rechtsfragen beschäftigen, die sich in dem Zusammenhang stellen und in dem Zusammenhang teilen zwischen sozusagen der alten Welt und der neuen Welt, dem analogen Hörfunk, den es immer noch gibt und noch geben wird, da sind wir, glaube ich, einig, und dem digitalen Hörfunk. Wenn man von Neuordnung spricht, eine echte Neuordnung in dem Sinne, kann es eigentlich nur beim analogen Hörfunk geben. Hier gibt es Altfrequenzen, die man neu ordnen könnte. Beim digitalen sind wir noch in der Anfangsphase, wo es erstmal darum geht, überhaupt etwas zu verteilen. In dem Zusammenhang, die Frage möchte ich nur noch streifen, sie ist, glaube ich, heute Morgen schon von den beiden Vorrednern hinreichend beantwortet, ist UKW überhaupt noch zeitgemäß? Lohnt es also, sich über eine Frequenzneuordnung oder Optimierung beim analogen Hörfunk noch Gedanken zu machen? Lohnt das, ja oder nein? Und wenn ja, dazu dann noch etwas ausführlicher, wo gibt es hier Ordnungsbedarf? Und dann zum digitalen Radio, die Digitalisierung des VHF-Bands, die Umsetzung der RRC06-Beschlüsse. Welcher Planungsansatz ist hier der richtige? Stichwort landesbezogen oder eher bundesbezogene Planung? Und schließlich, wer sollte dann an diesen neuen Frequenzen teilhaben? Wie sollten sie verteilt werden? Zunächst zum analogen Radio. Wie gesagt, nur noch stichwortartig, weil es hinreichend erwähnt wurde. Brauchen wir noch analoges Radio? Lohnt es darüber noch zu sprechen? Die Digitalisierungsziele sind genannt worden. Einmal TKG 63 Absatz 5 2015 als Sollvorschrift, also auch da keine verbindliche Widerrufsvorschrift, was den Widerruf der analogen Frequenzen angeht. Noch ambitionierter damals die Initiative Digitaler Rundfunk mit dem Datum 2010, was es als solches auch immer noch gibt. Ich glaube, wir sind uns einig, bei beiden Zielvorgaben wird es nicht bleiben. Es wird unrealistisch sein, die einzuhalten. Nur noch ein paar Zahlen in dem Zusammenhang. Es ist weniger, denke ich, die technische Reichweite von DAB, die hier das Problem darstellt. Da sind wir immerhin schon bei 80% der Bevölkerung ungefähr, können technisch ein DAB-Signal empfangen. Aber auch nur mit Einschränkungen. Die Probleme im Kanal 12 sind bekannt. Das ist alles andere als zufriedenstellend. Viel problematischer aber die Situation bei den Endgeräten. Auch da sind die Zahlen genannt worden. 300 Millionen UKW-Radios auf der einen Seite stehen bei positiver Schätzung oder optimistischer Schätzung 350.000 DAB-Empfänger gegenüber. Jedes Jahr werden nach wie vor 9 Millionen UKW-Radios neu verkauft, kommen neu in den Markt. Diese 350.000 DAB-Empfänger sind sozusagen der erreichte Stand nach 7 Jahren DAB, die es dort insgesamt geschafft haben, an den Mann oder an die Frau zu kommen. Wir haben also vielleicht noch zu dem Stichwort, Herr Dr. Bauer hat es vorhin schon gesagt, Stichwort runder Tisch, wie können wir hier die Digitalisierung beschleunigen? Runder Tisch war das Beispiel in Berlin, das erfolgreiche Berliner DVB-T-Projekt, der Umstieg hier, da war der runde Tisch ganz maßgeblich, aber wir haben es mit einer völlig anderen Situation zu tun. In Berlin hatten wir 150.000 analoge Haushalte, nur noch analog terrestrisch versorgte Haushalte, die man mitnehmen musste in den Prozess. 350 Millionen UKW-Radios sehen dagegen doch noch ganz anders aus. Ich möchte mich aber im Weiteren auf die Beschleunigung des Switchover, also welche Initiativen kann man hier ergreifen, gar nicht so weit konzentrieren, später noch etwas mehr dazu, aber Schwerpunkt soll hier eher sein, dass wir noch analoge Frequenzen haben und dass wir uns überlegen müssen, wie gehen wir damit um? Gibt es hier Neuordnungs- oder Optimierungsbedarf? Aus Seiten der Anbieter ist der Bedarf auf jeden Fall da. Das Thema Deutschlandradio ist vorhin schon erwähnt worden mit der unzureichenden Abdeckung mit den beiden Programmen. Deutschlandfunk, ungefähr 80% der Bevölkerung werden erreicht. Beim Deutschlandradio Kultur sieht es schon wieder anders aus, da sind es nur rund 50%. Hier gibt es also Frequenzbedarf im analogen Spektrum. Und bei den Privaten natürlich auch. Die Steigerung der Werbereichweite ist ein Thema. Die Realisierung bundesweiter Programmkonzepte, die es ja gibt, aber die noch keine entsprechenden Frequenzen zur Verfügung haben. Neuordnung des UKW-Spektrums gibt es als Beispiel im Ausland an einigen Stellen. Ich möchte nur auf die Niederlande verweisen. Hier Dort hat so eine Neuordnung gerade vor ein paar Jahren erst noch stattgefunden. Also auch schon vor dem Hintergrund der Digitalisierung hat man dort das Thema analoge Radiofrequenzen nochmal grundsätzlich angefasst. Mit dem Ergebnis, dass immerhin 2 landesweite, 10 regionale und 30 lokale Kanäle tatsächlich gewonnen werden konnten. Gleichzeitig denke ich aber, dass in Deutschland eine solche wirkliche Neuordnung nicht mehr zeitgemäß ist. Die föderale Struktur tut ihr Übriges dazu, die macht es schon praktisch schwierig, aber auch eine wirkliche Neuordnung im Sinne, man strukturiert das gesamte Spektrum nochmal um, das wäre sicherlich das falsche Signal in Richtung Digitalisierung. Ich halte es deshalb für sinnvoller, hier von einer Optimierung zu sprechen und von einem Abbau von Ineffizienzen im analogen Spektrum. Für solche Ineffizienzen nur ein paar Beispiele. Auch da wurde vorhin schon das Beispiel BFBS genannt, Doppelversorgung in Nordrhein-Westfalen. Solche Beispiele gibt es reichlich. Es gibt sie auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. WDR3 ist in Nordrhein-Westfalen üppig ausgestattet mit Frequenzen, teilweise bis zu 4-fach empfangbar in einigen Regionen. Auch das Beispiel WDR3, 87% der Bevölkerung wieder in Nordrhein-Westfalen empfangen WDR3 mindestens doppelt. Also auch da gibt es eine erhebliche Überversorgung. Es gibt ungenutzte Frequenzen im Spektrum, im UKW-Spektrum nach wie vor. Das Horten von Frequenzen auf Vorrat sozusagen ist hier auch ein Thema. Und es gibt natürlich den Overspill außerhalb des intendierten Sendegebiets. Beispiel SWR3 aus dem süddeutschen Raum kann man bis nach Düsseldorf empfangen über UKW-Frequenzen. Also hier gibt es eine Reihe von Beispielen, wo man Ineffizienzen ausmachen könnte und entsprechend ansetzen mit einer Optimierung. Wenn man nun zu der Optimierung kommt und dann die rechtliche Frage sich stellt, ist im Prinzip die Weichenstellung, kann man das machen aufgrund des geltenden Rechts oder muss der Gesetzgeber bemüht werden, muss man neue Rechtsnormen schaffen, um überhaupt im analogen Spektrum was bewegen zu können. Wenn man sich das geltende Recht anschaut, kommt man sehr schnell zu der Frage Bestandsschutz für Altfrequenzen, insbesondere beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Kann man also Frequenzen dort, wo sie ineffizient genutzt werden, kann man sie durch die Verwaltung zurücknehmen, widerrufen, neu verteilen oder muss da der Gesetzgeber tätig werden? Wenn man das im Einzelnen analysiert, ist vorhin angesprochen worden, wir haben uns fürs Deutschlandradio mit diesem Thema etwas intensiver beschäftigt, was zur Folge hat, dass man in 15 oder 16 Landesgesetze rein muss und sich das im Einzelnen anschauen. Aber wenn man auf der Verfassungsebene beginnt, und die Frage stellt, gibt es Bestandsschutz für Altfrequenzen? Artikel 5 schützt Frequenzen, aber Artikel 5 schützt sie durch die Rundfunkfreiheit eben nur, soweit es auch dem Programmauftrag entspricht. Das heißt, im intendierten Sendegebiet zur flächendeckenden Versorgung dort, aber eben nicht, wenn wir über Overspill sprechen, über Mehrfachbelegung und ungenutzte Frequenzen. Also hier kein Bestandsschutz aus der Verfassung. Auch das Eigentumsrecht, Artikel 14, an Frequenzen gibt es in dem Sinne nicht. Frequenzen sind nicht eigentumsfähig. Das gilt erst recht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich schon aus prinzipiellen Erwägungen, Juristen nennen es das Konfusionsargument, nicht auf Artikel 14 berufen kann. Artikel 14, das Eigentumsgrundrecht, schützt eben den Privaten vor dem Staat, aber nicht den Staat vor dem Staat. Und in dem Sinne, in dieser Terminologie wäre der öffentlich-rechtliche Rundfunk Teil des Staates. Also kein Bestandsschutz aus der Verfassung, aber möglicherweise aus einfachem Recht, also aus den Landesrundfunkgesetzen, aus den Anstaltsgesetzen der ARD-Anstalten. Wenn man sich die im Einzelnen anschaut, findet man viele Passagen zu Frequenzen, zu Altfrequenzen auch. Meistens handelt es sich aber um Überleitungsregelungen, das heißt um Vorschriften, die den Status quo zum Zeitpunkt des Inkrafttreten des jeweiligen Gesetzes legalisieren sollen, Frequenzen, die dort bereits genutzt wurden von der öffentlich-rechtlichen Anstalt, bei dieser Anstalt belassen sollen, aber nicht mit der Aussage, dass damit ein Bestandsschutz auf alle Zeiten geschaffen worden wäre, an den die Verwaltung hinterher nicht mehr dran käme. Einen solchen echten Bestandsschutz gibt es, wenn man sich es im Einzelnen anschaut, letztlich nur in Bayern. Dort ist das Rundfunkgesetz in der Hinsicht zu verstehen. Und es gibt ihn teilweise in Nordrhein-Westfalen bezogen auf einige Frequenzen, die dort im Gesetz näher genannt werden. Das heißt, wenn man in diesen beiden Ländern wirklich etwas machen möchte im analogen Spektrum, muss es der Gesetzgeber tun und entsprechende Änderungsregeln oder Aufhebungsregeln schaffen. Ansonsten, wie gesagt, kann die Verwaltung grundsätzlich aus der rechtlichen Perspektive tätig werden. Verwaltungen, also die Frequenzverwaltungsstellen, die Staatskanzleien, die Landesmedienanstalten in einigen Bundesländern und natürlich auch in Abstimmung mit der Bundesnetzagentur. Spezielle Vorschriften wiederum jetzt positiv gewandt. Für eine Frequenzoptimierung gibt es auch kaum. Es gibt sie in einigen Ländern, wenn es darum geht, brachliegende Frequenzzuteilungen zu widerrufen. Aber eine wirkliche Frequenzoptimierungsvorschrift im Sinne Abbau von Overspill, Abbau von Mehrfachversorgung, wird man dort nicht finden. Es ist aber möglich, allgemeines Verwaltungsrecht hier zu bemühen, auf allgemeine Widerrufstatbestände zurückzugehen, wenn es eben keinen echten Bestandsschutz gibt und wenn es, und das ist die zweite Einschränkung, wenn es nicht der Gesetzesvorbehalt aus Artikel 5 verbietet, das heißt, überall dort, wo wir im geschützten Bereich der Rundfunkfreiheit sind, innerhalb des intendierten Sendegebiets, Herstellung einer flächendeckenden Versorgung, dort gilt der Vorbehalt des Gesetzes, positive Rundfunkordnung, da muss der Gesetzgeber tätig werden. Was aber im Ergebnis oder als Zwischenfazit hier bedeutet, es gibt nach wie vor Handlungsspielräume im UKW-Spektrum für die Verwaltung, Ineffizienzen abzubauen, Overspill, Mehrfachversorgung und ungenutzte Frequenzen zu widerrufen, neu zuzuteilen im Sinne einer Vielfaltssicherung für neue Anbieter oder für bestehende Anbieter mit neuen Programmen, sodass es im analogen Frequenzspektrum Handlungsbedarf und Handlungsmöglichkeiten durchaus gibt. Ich möchte dann eine weitere Ausführung machen zum digitalen Frequenzspektrum, das heißt, wie geht der Prozess nun weiter, welche Planungsoptionen gibt es hier, wer sollte an diesen Ressourcen teilhaben. Und da zunächst das, was Herr Dr. Bauer vorhin auch schon angesprochen hat, bundesweit oder landesweit oder beides, wie soll man sich dem Thema nähern. Radiofrequenzen bisher werden nach Landesgrenzen koordiniert, es gibt keine bundesweite UKW-Frequenz, es gibt gleichzeitig den Bedarf nach bundesweiter Versorgung, Deutschlandradio, aber auch einige private, sodass hier durchaus eine Chance besteht, die Digitalisierung auch zu nutzen, um einen Neuanfang in dieser Hinsicht bei der Herangehensweise zu machen. Die Vorteile der bundesweiten Bedenkung sind schon genannt worden. Es geht um die Wiederauffindbarkeit von Frequenzen, der mobile Empfang wird verbessert. Und es geht vor allem darum, und da sind wir beim Thema Anreize für den Switchover, es geht vor allem darum, Mehrwert zu schaffen für den Verbraucher. Eine bundesweite Radioversorgung gibt es bisher nicht. Die Automobilindustrie hat hier Vorstellungen, Navigationsdaten zu übertragen, Zusatzdienste, alle solche Dinge, die aber eine wirklich bundesweit koordinierte Frequenzlandschaft zumindest in Teilen voraussetzen. Das heißt also, die Frage, die zu beantworten ist, von der Politik letztlich, ist, welche Priorität soll so ein bundesweiter Ansatz haben? Und nur um einfach das Missverständnis hier gar nicht erst aufkommen zu lassen, bundesweit in dem Sinne meine ich nicht Planung durch den Bund, sondern Planung durch die Länder, aber in einem koordinierten Verfahren, in einem Staatsvertrag oder wie auch immer, aber mit einem bundesweiten Ansatz. Und wenn wir von den 6 Bedeckungen vorhin gehört haben, 6 Bedeckungen landesweit, eine Bedeckung bundesweit, die allerdings sich nicht gleichzeitig realisieren lassen, sondern stückweise aufgeschaltet werden, sodass es im Endeffekt auf eine Frage der Priorität hinausläuft. Berücksichtigt man die bundesweite Bedeckung von Anfang an mit oder plant man wie im UKW zunächst landesweit und gibt sozusagen dann, was da noch über ist oder was sich darum herum realisieren lässt, dann in eine bundesweite Versorgung. Aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe und die auch mehrfach schon angesprochen wurden, die Vorteile bundesweiten Radios, die Chancen, die damit verbunden sind, gerade für den Switchover, sollte man überlegen, die Prioritäten hier tatsächlich anders zu setzen als beim UKW. Und dann noch ein weiterer Gesichtspunkt, Stichwort Teilhabe an den digitalen Frequenzen, die dann, so sie denn entstehen, und den digitalen bundesweiten Frequenzen. Hier war vor allem vor ein paar Wochen erst der Vorschlag zu lesen, der ARD eigene bundesweite Spartenradios zu starten. Genannt wurden die Themen Kinder, Wissen und Integration, also 3 Spartenradios speziell für diese Zielgruppen. Dahinter steht das Anliegen der ARD, und das ist als solches natürlich ein legitimes Anliegen, aus den vorhandenen Ressourcen, Programmressourcen, den größtmöglichen Nutzen zu ziehen im Interesse des Gebührenzahlers. Und auch das Argument der ARD, was genannt wird, Mehrwert zu schaffen bei DAB oder im digitalen Radio, die Förderung der Akzeptanz zu erhöhen, neue Programme zu schaffen, um damit den Switchover zu beschleunigen. Rechtlich ist allerdings erstmal die Frage zu stellen, gibt es eigentlich eine Ermächtigungsgrundlage für ein solches Ansinnen? Gibt es im geltenden Recht die Möglichkeit für die ARD, digitale Spartenradios bundesweit zu schaffen? Sie ist erforderlich, die Ermächtigungsgrundlage aufgrund des Ausgestaltungsvorbehalts. Positive Rundfunkordnung ist schon genannt worden. Wenn man sich nun in den ARD-Staatsvertrag, wenn man da reinschaut, findet man die Ermächtigung, ein Fernsehvollprogramm zu veranstalten und begleitende Mediendienste, aber begleitend für das Fernsehprogramm. Das wird man schwerlich rechtfertigen können, dass ein bundesweites Radio ein begleitender Mediendienst für das ARD-Fernsehprogramm ist. Sonstige Vorschriften, die man hier als Ermächtigungsgrundlage für die geplanten drei Programme heranziehen könnte, finden sich nicht. Das gilt letztlich genauso, wenn man in den aktuellen Rundfunkstaatsvertrag hineinschaut. Paragraph 19 enthält ja eine Reihe von Ermächtigungsgrundlagen für die ARD, für gemeinsame Programme der ARD. Es ist genannt in Absatz 2 die Ermächtigungsgrundlage für Dreisat, für den Kinderkanal, Phoenix und die Beteiligung an Arte. Absatz 4 nennt bis zu drei weitere digitale Programme, aber eben in dem Zusammenhang digitale Fernsehprogramme der ARD, Theaterkanal und so weiter. Und im Gegenteil enthält 19 Absatz 7 Rundfunkstaatsvertrag ja die Deckelung, die auch vorhin schon angesprochen worden ist. Nach meiner Zählung waren es 64 Programme tatsächlich, auf die es eingefroren wurde zum 1. April 2004. Also die Regelung, mehr als diese 64 Programme, alle Programme der ARD bundesweit zusammengenommen, soll es nicht geben. Nur dafür gibt es eine Ermächtigung. Das heißt insoweit erstmal keine Ermächtigungsgrundlage. Was dann genannt wird, teilweise seitens der ARD, ist das sogenannte Austauschprinzip, auch in 19 Absatz 7 Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Da heißt es, dass die ARD-Anstalten analoge und digitale Hörfunkangebote, die sie bisher anbieten, durch andere Angebote, Hörfunkangebote oder durch Kooperationen ersetzen können. Jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass ein bundesweites ARD-Radio eine solche Kooperation oder ein solches anderes Angebot sei, mit dem man bisherige Radioprogramme der ARD ersetzen könnte. Aber gleich die Einschränkung, es steht schon im Gesetz, nur nach Maßgabe des jeweiligen Landesrechts. Das heißt, diese Norm, dieses Austauschprinzip selber, taugt nicht als Ermächtigungsgrundlage, sondern es setzt auf Ermächtigungen aus dem Landesrecht auf. Das heißt, wenn es im Landesrecht oder im ARD-Staatsvertrag Ermächtigungsgrundlagen gäbe für die drei digitalen Radioprogramme, die bundesweiten, dann könnte man die auch nehmen, um sie im Sinne des Austauschprinzips unterhalb der 64 Programmdeckelung zu halten. Allein als Ermächtigungsgrundlage taugt diese Norm nichts. Und wenn überhaupt, dann müsste man sich auch fragen, wie würde dann der Austausch stattfinden? Sicherlich nicht im Verhältnis 1:1, sondern wahrscheinlich eher im Verhältnis 1:9. Das heißt, jede ARD-Anstalt müsste auf ein Landesprogramm verzichten, um dann das gemeinsame digitale bundesweite Programm zu realisieren. Ein letzter Gedanke noch zur Frage der Ermächtigungsgrundlage. Selbstverständlich die Entwicklungsgarantie aus Artikel 5, Entwicklungsgarantie des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es gibt diese Entwicklungsgarantie, sie gilt gerade im Zusammenhang mit Digitalisierung, aber sie schützt sozusagen die Entwicklung des bestehenden Auftrags. Der bestehende Auftrag der ARD-Anstalten umfasst eben kein bundesweites Radio. Insofern wird man auch hier mit der Entwicklungsgarantie nicht sehr weit kommen. Somit als Zwischenfazit, Ermächtigungsgrundlage im geltenden Recht gibt es nicht, was natürlich nichts bedeutet, denn Ermächtigungsgrundlagen kann man schaffen, rechtspolitisch. Ist die Frage, ob das sinnvoll ist. Dazu sind vorhin schon klang schon einiges an. Das Anliegen dahinter wäre natürlich, die Frequenzen, die Programmressourcen besser zu nutzen, so wie sie sind. Fraglich ist, ob das tatsächlich ohne Mehrkosten funktioniert. Ich wage das zu bezweifeln. Es entsteht natürlich Koordinierungsaufwand, es entsteht Redaktionsaufwand. Es gibt eben bisher kein gemeinsames ARD-Radioprogramm. Man müsste die Infrastruktur dafür erstmal schaffen. Und Infrastruktur wäre natürlich vor allem der Sendenetzbetrieb. Man müsste sich zumindest teilweise an den Verbreitungskosten für den bundesweiten digitalen Multiplex dann beteiligen. Aber darüber hinaus auch die Frage, sicherlich wäre das ein Stück weit eine Verwässerung des länderspezifischen Profils des ARD-Radioprogramms. Bundesweites Radio gibt es dort bisher eben nicht. Und es wäre nicht zuletzt eine mögliche Gefährdung des Beihilfekompromisses mit der Europäischen Union, allen bekannt, gerade erst in langwierigen Verhandlungen errungen. Und Bestandteil ist eben dort ein Prüfverfahren, das heißt, digitale neue Angebote, die ARD plant, die sie einführen möchte, hat sie sich verpflichtet, einem speziellen Test in Brüssel zu unterwerfen. Und hier braucht es nicht viel Fantasie, um auszurechnen, dass der Test für wirklich ein neues digitales Radio der ARD hier zu Schwierigkeiten führen könnte. Das muss allerdings natürlich nicht heißen, dass es im bundesweiten Multiplex ohne öffentlich-rechtliches Radio auskommen muss. In großen Teilen können die Privaten mit Sicherheit hier Angebote bereitstellen, tun es auch heute schon. Auch Spartenradios, gerade Spartenradios, wie sie jetzt geplant werden, können von privater Seite genauso veranstaltet werden. Und es gibt eben das Deutschlandradio, das ist vorhin schon angesprochen worden, als bundesweites öffentlich-rechtliches Radio, was im UKW über keine hinreichende Frequenzausstattung verfügt, die dort möglicherweise noch zu schaffen wäre, aber jedenfalls an der Digitalisierung in dieser Form teilhaben sollte und teilhaben müsste. Das als Ausführung dazu, womit als Fazit und als Zusammenfassung letztlich bleibt, was ist bei der digitalen Frequenzplanung zu tun? Es geht erstmal jetzt um die Weichenstellung, also wie wird geplant, wird mit Länderfokus geplant oder wird die bundesweite Verbreitung von vornherein mit eingeplant und mit welcher Priorität soll das geschehen? Und dann die Frage, wer nimmt daran teil, wer bekommt die bundesweiten Frequenzen, so sie denn geschaffen werden? Und da ist die Aussage nach geltendem Recht für die ARD relativ eindeutig und es gibt genug Alternativen, die in dem Zusammenhang vorhanden sind. Beim analogen Rundfunk, hier sollte eine Optimierung stattfinden, eine punktuelle Optimierung, keine umfassende Neuordnung, aber eine Optimierung schon. Der Bestandsschutz für die Altfrequenzen, der auf den in dem Zusammenhang immer wieder verwiesen wird, wird meines Erachtens überbewertet und überschätzt. Es gibt Spielräume, für die Verwaltung tätig zu werden, Mehrfachversorgung abzubauen, Overspill und brachliegende Frequenzen zu widerrufen und damit letztlich im Interesse der Allgemeinheit Programmvielfalt und Anbietervielfalt auch im analogen UKW noch zu realisieren und zu verbessern. Vielen Dank.
Herzlichen Dank, Herr Dr. Grünwald, für den interessanten Vortrag und die juristischen Bewertungen, die eine Menge von Zündstoff beinhalten. Der arme Herr Tillmann musste heute, glaube ich, viel mitschreiben, weil es doch sehr viele Punkte gab, die natürlich verständlicherweise sich auch mit dem vorhandenen Status auseinandersetzen.